Hashtag Bücherpodcast.
Hallo liebe Lesenden, ich bin's, euer Perro, mit dem Lesemonat Mai. Ja, Quatsch, doch, wir sind im Juni mittlerweile, also wenn der Monat rum ist, ist die Hälfte des Jahres schon wieder um. Krass. Und davon die Hälfte nur zu Hause verbracht quasi, dank Corona. Naja, aber jetzt geht's um den Lesemonat Mai. Ich möchte euch erzählen, was ich gelesen habe in den 4 Wochen des Mais. Und es sind 10 Bücher geworden, 4 Romane, 3 Comicbücher und 3 Manga. Eigentlich eine ganz ausgewogene Sache, wobei ich bei den Romanen sagen muss, ich war diesen Monat, also im Mai meine ich, nicht sehr in Leselaune, glaube ich. Und habe deswegen nicht allzu dicke Bücher gelesen, beziehungsweise nicht allzu anspruchsvolle Literatur gelesen. Gut, lese ich überhaupt anspruchsvolle Literatur? Das könnte man jetzt in den Raum stellen. Ja, ich fange gleich an damit. Am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche. Da habe ich meine Follower auf Instagram zu einem Thema befragt. Und da gibt es das Ergebnis am Ende der Folge. So, jetzt beginne ich mal mit den 4 Büchern, die ich gelesen habe, den 4 Romanen, und davon sind 2 Carlsen-Clips, und ich habe den Monat auch mit einem Carlsen-Clip begonnen. Ich hatte noch 2 zu Hause und habe gedacht, ich lese jetzt im Mai ein und dann im Juni ein, aber ja, wie gesagt, ich war ein bisschen lesefaul und habe gedacht, damit ich überhaupt auf eine Anzahl von Büchern komme, habe ich dann beide weggelesen. Und der erste Carlsen-Clip war oder ist Ich will das nicht von Susanne Fülscher. Ich habe schon mal ein Buch von Susanne Fülscher gelesen. Ich glaube, das war auch ein Carlsen-Clip, der mir gut gefallen hat. Und auch dieser hat mir wieder sehr gut gefallen. Das Buch hat 112 Seiten und ich habe dem Carlsen-Clip 5 Sterne gegeben, weil es so toll ist. Obwohl es ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt. Und ja, man könnte oder man müsste eventuell eine Triggerwarnung aussprechen, obwohl das Buch nicht sehr plastisch ist, aber eventuell könnte es doch jemanden triggern. Es geht um Zoe, und Zoe ist in eine neue Stadt gezogen und lebt jetzt bei ihrer Mutter. Der Vater scheint sich nicht so um sie zu kümmern oder sich nicht so zu interessieren. Und Zoe war in ihrer alten Stadt, glaube ich, Turnerin oder sowas. Und jetzt wird ihr von der neuen Schule angeboten, dass sie doch der Zirkus-AG beitreten könnte. Und die Zirkus-AG wird von einem jungen Studenten betrieben, der ein ehemaliger Schüler der Schule ist. Und Zoe stimmt zu und sie tritt dieser Zirkus-AG bei und es macht ihr unheimlich Spaß, endlich mal wieder irgendeine Passion zu haben, und sie versteht sich eigentlich auch ganz gut mit den anderen Mitgliedern der AG, und der Trainer ist auch recht nett, aber sie fühlt sich manchmal ein bisschen unwohl in seiner Gegenwart, weil bei dem Turnen, ja, ich sag's mal jetzt ganz plastisch, er begrapscht die Mädels und vor allem Zoe. Irgendwie ganz zufällig lässt er das immer erscheinen, dass er ihr bei einer Hilfestellung an den Hintern greift und so. Und dann wird es auch noch, ja, ein bisschen krasser, weil er sich wirklich an Zoe heranmacht und sie dann auch ein bisschen, ich sag mal so, erpresst und so weiter und so fort. Und Zoe weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selber nachlesen. Ich fand das von Thema her sehr, sehr spannend. Es ist, finde ich, nach wie vor ein aktuelles Thema und könnte, glaube ich, auch zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, wenn man das in der Schule liest, dann kann man darüber sprechen und ja, eventuell die Hemmschwelle bei Mädels ein bisschen niedriger machen. Gott, meine Wortwahl heute, damit Mädchen in der gleichen Situation eventuell sich an jemanden wenden und Hilfe suchen. Auch Jungs natürlich, das gilt bestimmt auch für Jungs. Ja, deswegen habe ich 5 Sterne vergeben. Es ist jetzt, wie gesagt, wie bei immer bei den Carlsen-Clips, es ist nicht wirklich sehr explizit. Also es ist jetzt nicht so, dass es zu einer Vergewaltigung kommt und die dann krass geschildert wird. Aber es ist trotzdem genug, um das Thema zu durchdringen und eventuell drüber zu sprechen, sich Gedanken drüber zu machen, ja, und als Redeanlass zu benutzen. Und so als Lektüre ist es natürlich auch sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich 5 Sterne vergeben. Und das war die erste Lektüre. Anschließend habe ich den, ich glaube, einzigen Erwachsenenroman in diesem Monat gelesen. Und das wäre der neueste Band von David Safir, Aufgetaut. Der Band ist im Kindler Verlag erschienen und hat 336 Seiten. Und in Aufgetaut ist ausnahmsweise mal mehr oder minder ein Mann der Protagonist. Das kennt man bei David Safir normalerweise nicht. Wir haben normalerweise im Fokus eine Frau im Fokus, obwohl hier wechselt es auch ab und zu. Ich muss mal erzählen, um was es geht. Es geht um Felix, der ist ein großer Versager. Der hat auf ganzer Linie versagt, seine Ehe ist den Bach runtergegangen und er hatte versucht, auch eine Firma zu gründen und die hat auch ja das ganze Geld verschluckt, was er hatte und ist auch den Bach runtergegangen. Und jetzt fährt er gerade auf dem Schiff und überlegt, was könnte er machen, um wieder erfolgreich zu sein, und überlegt sich, eine Glücks-App zu erfinden und damit eine Marktlücke zu füllen, und überlegt, wie könnte er das angehen, was braucht so eine Glücks-App. Er sucht ja selber auch das Glück sozusagen und bringt sich da auf einen Weg quasi oder will sich auf einen Weg bringen, und wenn er das schafft, kann er ja auch andere zum Glück verhelfen, und daher möchte er diese Glücks-App entwickeln. Doch das Schiff stößt auf einen Eisklotz, und in dem Eisklotz befindet sich eine Frau und ein kleines Mammut. Anscheinend eine Steinzeitfrau sozusagen. Und dann gibt es einen Wechsel der Perspektive und wir befinden uns, was weiß ich, wie viele tausend Jahre zuvor in der Steinzeit bei Urga. Das ist die Frau in diesem Eisklotz, und es wird ihre Geschichte erzählt, wie sie in diesen Eisklotz geraten ist und quasi jetzt so viele tausend Jahre überlebt hat. Sie hatte auch ein bisschen Unglück in ihrem Leben. Sie ist unglücklich verliebt in einen Kerl, der ihre Schwester geschwängert hat, beziehungsweise das Baby ist schon auf der Welt. Und sie möchte sich irgendwie beweisen und geht mit den Männern auf Jagd, was ziemlich ungewöhnlich ist. Und ja, dann kommt es halt zu irgendwelchen Zwischenfällen. Sie muss fliehen und wird aus Versehen, ich glaube, von einer Eislawine erfasst oder so. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, oder wie das war, warum sie in den Eisklotz gekommen ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird sie vereist zusammen mit so einem Baby- oder Mini-Mammut und sie landen in der Gegenwart. Und Felix Mission ist es jetzt, Urga zum Glück zu führen. Wenn er das schafft, dass sie glücklich wird, dann kann er auch diese Glücks-App entwickeln. Und das Ganze ist natürlich wieder sehr witzig. Es gibt noch Felix kleine Tochter, die ein bisschen vorlaut ist, und den Kapitän des Schiffes. Und ja, noch so ein paar andere Charaktere. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein ganz nettes Buch, aber ich muss zugeben, es ist der schlechteste David Safir bis jetzt, meiner Meinung nach, weil die Witze sehr, sehr albern sind und manchmal so erzwungen. Sie wirken sehr, sehr erzwungen. Also in unpassenden Momenten wird da ein Witz gemacht und nicht irgendwie aus der Situation heraus, sondern dieser Witz wird erzwungen. Und vor allem mit der Tochter zusammen von Felix, da kommen halt so Pipi-Kaka-Witze. Und das ist, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist eigentlich nicht mein Niveau, aber genau das ist mein Niveau normalerweise. Aber in dem Zusammenhang war das so, gezwungen wirkt, hat mich das nicht packen können. Und ich musste halt wenig lachen. Ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben von 5 Sternen, weil es ganz gut ist. Die Geschichte ist ganz interessant. Es ist auch ganz nett und unterhaltsam. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Das war das zweite Buch in diesem Monat. Es geht weiter mit einem Kinderbuch. Und zwar ist das der dritte Teil der magischen 6 Wendell Whispers Unheimliche Puppe von Neil Patrick Harris. Der Autor ist ein Schauspieler, den man zum Beispiel aus How I Met Your Mother kennt. Und das ist der dritte Band dieser Reihe und der ist wieder super schön aufgemacht im Stil das Cover sieht aus wie eine Spielkarte und oben sieht man die 6 Kinder, die 6 Protagonisten, eine Gruppe von Kindern, die zaubern, und unten auf der unteren Hälfte sieht man Wendell Whispers Unheimliche Puppe. Das Ganze ist im Schneider Buchverlag erschienen, hat 352 Seiten, wobei viele Illustrationen darin sind, die wunderschön sind, meiner Meinung nach. Das Buch besticht auch darum, damit, dass Zaubertricks für Kinder enthalten sind. Das heißt, Kinder können gewisse Tricks nachzaubern und haben damit noch ihren Spaß. Es gibt noch Rätsel da drin. Also das Ganze ist nicht nur einfach eine Geschichte, aber die Geschichte ist auch interessant. Bis jetzt war es so, dass in jedem Band ein anderes Kind im Mittelpunkt stand und auch in diesem Band ist es so. Diesmal geht es um Theo. Theo ist das Kind, was einen verzauberten Geigen besitzt. Der kann mit seinem Geigenbogen Dinge schweben lassen. Also wenn er die Violine spielt, können Dinge schweben. Aber ja, hier ist es so, dass die Kinder demnächst einen Auftritt haben und ihre Zaubershow bei einem Wettbewerb präsentieren wollen. Gleichzeitig kommen aber auch Theos Geschwister zu Besuch und alle spielen ein Instrument und die wollen auch an dem Wettbewerb teilnehmen, eben als Musiker. Und sie, also Theos Familie sagt auch, er sollte eher dort teilnehmen, weil in ihm steckt die Musik im Blut und Zauberkunst, das ist ja nichts, aber so Musik zu spielen, Musik zu machen, das ist so das einzig Wahre. Und Theo ist hin und her gerissen. Und dann ist da noch dieser Puppenspieler, der in der Stadt aufgetaucht ist. Und überall tauchen so Miniaturkopien seiner Puppe auf. Und die Kinder entdecken, dass in den Puppen irgendwelche Wanzen versteckt sind, also Abhörgeräte. Und sie denken, dieser Wendell Whisper ist hinter ihnen her und möchte sie abhören. Und deswegen übernehmen sie auch noch diesen Fall. Also sie wollen wissen, was dahinter steckt. Sie hatten in den ersten beiden Bänden mit einer Bande zu tun, mit einer Verbrecherbande und sie vermuten, Wendell Whisper gehört auch zu dieser Bande. So, wie das Ganze ausgeht, was da noch so passiert, das müsst ihr natürlich selber nachlesen. Ich habe 4 Sterne vergeben, weil ich das super schön gestaltet finde. Die Geschichte ist interessant, es gibt Zaubertricks. Das Einzige, was ich ein bisschen nervig fand, aber das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt, ist, dass es am Ende was zum Rätseln gibt. Es gibt zu jedem Buch und langsam nervt es mich nämlich, denn die Kapitel haben, jedes Kapitel beginnt nicht mit einer Überschrift, aber es ist so, also auf jeder Seite des Kapitelanfangs, mein Gott, meine Ausdrucksfähigkeit heute wieder, ist so ein Kartenfächer abgebildet und die Karten sind ein Code. Man kann dann hinten im Buch blättern, welcher Buchstabe zu welcher Karte gehört. Und dann kann man das alles aufschreiben. Und es war so mühselig, diesen ganzen Text, weil es gibt irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, 30 Kapitel oder so, und zu jeder Karte das rauszusuchen. Ich musste mir sogar diese Seite rauskopieren, weil das auch nicht so einfach ist, weil da steht nicht Herz Ass bedeutet E, sondern du musst blättern auf der einen Seite der Seite sind die Buchstaben und dann musst du blättern, um zu gucken, welche Karte dazu gehört. Das ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen nervig, weil es so lange dauert und man muss es nicht machen eigentlich, aber ich bin ja dann auch so in dem Moment so ein Monk, der das dann machen will, weil er es vollständig gelesen haben möchte. Und das ist dann so ein bisschen nervig. Das kommt in jedem Buch wieder vor und ja. Deswegen habe ich 1 Stern abgezogen vor Genervtheit sozusagen. Und das war jetzt das 2. Buch. Jetzt machen wir weiter. Nee, das war schon das 3. Buch. Und wir kommen jetzt zum 4. Buch. Und das war der 2. Carlson-Clip, den ich schon angesprochen hatte. Likes sind dein Leben von Ulrike Ruwisch. Und was soll ich sagen? Das Buch hat 96 Seiten, wobei die Geschichte an sich hat, ich glaube, paar 80 Seiten. Dann gibt es ja noch immer diese paar Seiten am Ende und paar Seiten vorne. Deswegen sind die Seitenangaben meistens ein bisschen höher als die Geschichte an sich. Und warum ich das eigentlich erzähle, das ist somit eigentlich eines der kürzesten Carlson-Clips, wenn nicht sogar das kürzeste bis jetzt, was ich gelesen habe. Und auch leider das schlechteste. Likes sind dein Leben klingt schon mal sehr, sehr interessant vom Titel her, deswegen hat es mich angesprochen. Es geht um Hannah und Hannah ist so ein Mauerblümchen. Sie ist nicht beliebt, hat keine Freunde und hat im Internet aber noch ein zweites Profil, in dem sie halt so ein bisschen verruchter sein kann, selbstbewusster sein kann. Sie lädt Bilder hoch, die sind eindeutig zweideutig. Und sie bekommt dafür von irgendwelchen fremden Leuten Likes ohne Ende und ist da halt die Hannah, die sie gerne sein möchte. So selbstbewusst und ohne, ja, ohne Scham sozusagen. Aber es sollte halt keiner von diesem zweiten Profil erfahren, weil der eben halt auch ziemlich verrucht ist. So lädt sie zum Beispiel ein Bild im BH hoch mit einer Zahnbürste in der Hand, welche sie so, ich sag mal, ja, oral befriedigt. So kann man es vielleicht sagen. Tja, leider kommt irgendwann eine Nachricht auf ihrem eigentlichen Profil, dass sie, also von irgendeinem anonymen Typen, dass sie erwischt wurde quasi. Und wenn sie ihm nicht Geld überweist, dann wird sie da, oder wird dieser Typ das Foto von Hannas Zweitprofil auf Facebook hochladen und sie damit verraten und jeder wüsste dann, was sie quasi für ein Mädchen ist. Sie hat Angst und weil sie kein Geld hat, beklaut sie ihre Mutter. Und tja, damit ist aber das Spiel noch nicht vorbei. So, an sich ist die Geschichte wieder interessant. Das könnte auch im Warenläden passieren und gibt es bestimmt auch. Und wir wissen auch alle, gerade die im Internet unterwegs sind, dass so Likes einen schon ganz schön beeinflussen können, wenn man irgendwie keine Likes bekommt, ist man schon traurig. Wenn man keine Rückmeldung bekommt oder so, dann könnte es einen schon ein bisschen beeinflussen. Und so ist es auch bei Hannah. Sie will einfach Bestätigung haben. Und dafür tut sie eben ja so verruchte Dinge auf ihrem Zweitprofil. Kritikpunkt ist aber, dass ja so ein paar Sachen ein bisschen blöd entwickelt werden. Ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen versuche ich jetzt gerade mal vage auszudrücken. Diese ganze Erpressungssache wird ganz komisch aufgelöst. Da hätte ein bisschen mehr Spannung reingekonnt, aber es wird ganz komisch aufgelöst. Und ja, ich verrate, glaube ich, nicht so viel. Ich kann doch ein bisschen spoilern, weil ich glaube, das ist klar, dass es dann doch herauskommt, dass Hannah so ein Profil hat, die anderen finden das heraus. Ihre ganze Schule weiß dann davon und Hannah wird auch so ein bisschen gemobbt. Und gerade an dem Höhepunkt, wo Hannah am Boden ist, passiert etwas und zwar nur eine Mini-Mini-Kleinigkeit und die ganze Sache ist aufgelöst. So, also es kommt quasi aus einer Mini-Mini-Kleinigkeit zu einem Happy End und auch so abrupt. Und danach hätte ich gerne noch gewusst, wie es weitergegangen ist, wie die Leute in der Schule oder ihre Klassenkameraden damit umgehen oder irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren, wenn doch alles jetzt wieder am Ende so toll ist. Es kann ja eigentlich alles nicht so toll sein. Und das war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Dem Buch hätten noch 20 Seiten gut getan, damit die Geschichte ein bisschen runder wird. Ich verstehe nicht, warum das Buch jetzt ausgerechnet so kurz ist. Noch 20 Seiten mehr und man hätte noch ein bisschen erzählen sollen, was danach passiert und dann wäre es okay gewesen. Aber so ist es leider nur 2 Sterne für mich. Das Thema ist toll, aber leider die Umsetzung haben mich nicht überzeugt in diesem Falle. Das ist ein bisschen schade. So, ich habe jetzt schon 19 Minuten geschwätzt. Ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Ich verhaspele mich eh sowieso. Hier ein bisschen. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Comics. Der erste Comic, den ich gelesen habe, ist Konrad und Paul, Raumstation Sehnsucht von Ralf König. Ralf König ist ein Comiczeichner, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, homosexuelle, vielleicht auch ein bisschen mehr sexuelle Comics schreibt, aber die sind immer total witzig, freizügig, aber witzig, also die sind jetzt nicht pornografisch, das nicht. Aber sie sind schon ein bisschen freizügiger, ein bisschen erotisch eventuell und unheimlich witzig. Und Konrad und Paul ist ein Paar, was schon Ralf König quasi seit Anfang an zeichnet seit seinen ersten Comics, ich weiß nicht, wann er die ersten Comics geschrieben hat, ob in den 80ern geschrieben, ich meine gezeichnet hat, in den 80ern oder Anfang der 90ern. Von ihm stand übrigens Der bewegte Mann und Wie die Karnickel, die Fortsetzung. Und hier Konrad und Paul sind nach wie vor ein Paar, sie führen eine offene Beziehung. Und hier geht es hauptsächlich um Paul. Paul ist Schriftsteller einer, wie nennt Barry Hoden heißt seine Reihe. Perry, wie heißt denn diese Science-Fiction-Buchreihe? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Och Mann, das ist, kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ich glaube Perry auch irgendwas. Perry Rhodan, so heißt doch, glaube ich, die Science-Fiction-Buchreihe. Und hier, Paul schreibt eine Buchreihe, die in die Richtung geht und nennt sie Barry Hoden. Und ist damit auch mehr oder minder erfolgreich. Und schreibt gerade an seinem neuen Roman. Und man kann in dem Comic so Passagen aus seinem Roman lesen. Und natürlich ist da auch wieder sehr viel Erotik dabei. Und seine Protagonisten, also sein Protagonist sieht aus wie er und sein Protagonist trifft auf die Typen, die er gerne treffen würde, sozusagen. Und Pauls Schwester ist aber schwanger und seine Mutter möchte, dass Paul ihr beisteht. Und so muss Paul nach Frankfurt reisen, was ganz witzig ist. Da gibt es eine Passage, da lässt Ralf König eine seiner Figuren hessisch sprechen und es hat haben Badesalz übersetzt auf hessisch. Das ist ganz witzig. Aber Pauls Schwester wohnt in einem Viertel in Frankfurt, das es gar nicht gibt. Das ist irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall, Paul besucht seine Schwester, seine schwangere, hochschwangere Schwester und lernt ihren Mann oder ihren Freund kennen und der sieht aus wie ein Traum in Pauls Augen. Und das fällt ihm natürlich wieder schwer und er zeichnet quasi oder schreibt den Mann ihrer Schwester in seine Bücher rein, um halt quasi das zu erleben, was er in Reality nicht erleben kann. Derweil ist Konrad zu Hause geblieben, er ist Klavierlehrer und hat gerade einen neuen Klavierschüler, der sehr schüchtern ist, aber so ein bisschen das Interesse von Konrad weckt, vor allem, weil der Schüler auch Interesse für Konrad hat. Da gibt es auch so irrwitzige Situationen, das ist super, super witzig. Das Buch ist übrigens im Rowohlt Buchverlag erschienen, hat 160 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben, was einfach wieder so urkomisch ist und mir so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich, glaube ich, wieder zu ausführlich über dieses Buch geredet. Ich muss schneller weitermachen. Ich habe den dritten Band des Lindenstraßen-Comics gelesen, Das Geheimnis der Lindenstraße, Harte Drinks für Mutter Beimer von Hinricher, Kess und Breitschuh, ist in den 90er Jahren erschienen und ich habe in den letzten beiden Lesemonaten schon darüber gesprochen, dass ich die ersten beiden Bände gelesen habe. Das Ganze ist im Carlsen Buchverlag erschienen, im Carlsen Verlag, nicht Buchverlag, Carlsen Verlag hat 48 Seiten und ich recappe nochmal die Geschichte. Dr. Dressler wird ermordet und Carsten Flöter macht sich auf der Suche nach einem Mörder und kommt einem Geheimnis auf der Spur. Und zwar findet er heraus, dass die Lindenstraße eine Serie ist und sie nur Serienfiguren sind. Und das ist schon ziemlich irrwitzig. Und hier gibt es jetzt die Auflösung, das Ende der Geschichte. Und das verwundert mich, weil es gibt noch 2 Comics und ich frage mich, wie es da weitergeht, weil ich dachte, die Geschichte zieht sich über alle 5 Bände. Aber gut, vielleicht hat man hier die Reißleine gezogen, weil die Geschichte natürlich total blödsinnig ist. Die Zeichnungen sind toll, die sind so karikaturistisch und geben wirklich die Bewohner der Lindenstraße wieder, aber die Handlung ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Für die Zeichnungen habe ich 2 Sterne vergeben, aber mehr würde ich leider nicht geben, weil die Handlung doof ist. So, und dann der nächste Comic. Da habe ich echt seit langem mal wieder einen Buffy-Comic gelesen. Die Serie Buffy im Bann der Dämonen, die in Anfang der 2000er lief, wurde bis heute als Comic fortgeführt. Es gab damals von der Serie 7 Staffeln und es ging dann weiter in den Comics. Die Geschichte geht quasi nahtlos weiter in den Comics. Mittlerweile bin ich bei Staffel 10 angekommen. Das ist der 5. Band der 10. Staffel in Scherben am Boden von Joss Whedon. Der hat es bestimmt nicht gezeichnet, aber es ist seine Idee und so. Das hat 136 Seiten und ist im Panini Verlag erschienen. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Und zwar wird hier die Geschichte fortgeführt. Auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde öffnen sich Tore zu Höllendimensionen und Buffy muss irgendwie die Dämonen aufhalten und sie in ihre Höllendimension zurückschicken. Jetzt ist es aber so, dass sie das natürlich nicht schafft. Es sind zu viele und da schaltet sich die Armee ein. Und ja, Buffy hat ja ein bisschen Probleme mit der Armee, seit ihr damaliger Freund Riley da irgendwie dazugehört hatte. Die Armee hat sich angeblich jetzt geändert und möchte ihren Beitrag leisten und wohl oder übel müssen Buffy bzw. ihre Freunde eine Kooperation eingehen. Also Willow ist die Erste, die da mitmacht und Buffy ist skeptisch. Dann kommt es auch nochmal ein bisschen zum Streit zwischen den beiden. Ja, und dann wird es nochmal ganz, ganz spannend. Die Zeichnungen sind super und ich bin absolut wieder begeistert, was da so passiert. Ganz toller Comic. Es gibt, wie ich jetzt erfahren habe, 12 Staffeln insgesamt. Also nach der 12. Staffel ist Schluss. Wobei die 11. Staffel, also hier bei der 10. gibt es noch einen Band. Den habe ich mir auch schon bestellt. Die 11. Staffel hat dann nur noch 3 Bände und die 12. Staffel sogar nur noch einen einzigen Band. Und dann beginnt die Story von vorne. Und zwar möchten die Comiczeichner die Story nochmal neu erzählen, und zwar jetzt in der Gegenwart. Damals, als die Story in den 90ern begann, gab es ja noch keine Handys und so weiter. Beziehungsweise Handys schon, aber keine Smartphones. Und jetzt wäre es natürlich interessant, wie es weitergeht in der Gegenwart. Und deswegen fangen sie jetzt nochmal von vorne an. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich dann damit weitermache. Aber diese Comics hier möchte ich auf jeden Fall weiterlesen. Und es gibt ja noch die Angel Comics. Da habe ich auch schon ein paar Bände hier. Die möchte ich auch noch lesen. Denn dann kommen wir jetzt zu den 3 Manga, die ich noch gelesen habe. Der erste Manga ist der 4. Band der Wedding Peach-Reihe. Ein neuer Freund von Tsukihiro Tomita und Naoya Sawa. Ich habe 5 Sterne vergeben. Der Band hat 192 Seiten und ist bei Egmont Manga und Anime erschienen, damals 2001. Und hier spitzt sich der Kampf gegen den Dämon Ignis zu. Und ja, er wird unterstützt von Momokos Mitschüler Amano und Wedding Peach Freundin, Momokos Freundin Hinagiko steht so ein bisschen auf Amano. Da gibt es noch so eine kleine Liebesbeziehung und sie müssen halt alles tun, um Amano aus den Fängen von Ignis zu befreien. Und das hat mir wieder gut gefallen. Wedding Peach ist eine tolle Manga-Reihe. Also der Anime hat mir schon gut gefallen und der Manga auch, vor allem dieser Band, der hat noch eine Extra-Story. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Da wird nämlich nochmal Hinagikos Vergangenheit beleuchtet. 5 Sterne, wie gesagt, ganz, ganz toller Band. Im Gegensatz zum 3. Band von Kamikaze Kaito Jean von Arina Tanemura. Das ist auch im Egmont Verlag erschienen, hat 192 Seiten. Und diesmal habe ich wirklich nur 1 Stern vergeben. Also dieser Band, der war nochmal richtig grottig. Chiaki wird hier entführt und Jean muss ihn befreien. Und obwohl es halt ihr Gegner oder Widersacher oder Gegenspieler ist. Aber sie tut es trotzdem, weil sie ja auch ein bisschen verliebt in ihn ist. Er wird gefangen genommen, kann sich aber dann doch selbst befreien. Es gibt so viel Handlung, die ich nicht verstehe, als würden irgendwelche Bilder fehlen, ich kann das nicht nachvollziehen. Chiaki wird von seinem eigenen Vater entführt und es wird auch irgendwie nicht genau erklärt, wieso. Ich verstehe das alles nicht. Mir fehlt da Hintergrundstory. Das ist irgendwie total blöd. Also ich bin richtig, ja, genervt davon, weil das so schlecht ist. Es gibt 7 Bände, ich habe sie alle hier und ich werde sie alle lesen und ich werde wahrscheinlich für jeden einzelnen Band genervt sein, eigentlich müsste ich das abbrechen, aber ich mochte die Anime-Serie damals so gerne und ich will das jetzt durchziehen. So, und jetzt noch schnell der letzte Band, weil die halbe Stunde ist fast voll. Ich habe den Manga Crewman 3, und zwar den zweiten Band, das ist ganz komisch. Der Manga heißt Crewman 3 und hat zwei Bände, und das ist jetzt der zweite Band, den ich gelesen habe, der finale Band von Robert Laps, einem deutschen Manga-Zeichner. Das Ganze ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 200 Seiten und ich habe leider nur 2 Sterne vergeben können und das ist absolut schade und ich möchte dem Zeichner keinen Vorwurf machen, weil der Zeichner macht richtig gute Arbeit. Die Zeichnungen sind super, die gefallen mir richtig gut und er hat tolle Ideen, nur hat er nicht die Möglichkeit gehabt, diese Ideen in mehreren Bänden umzusetzen. Das wäre eine tolle, längere Buchreihe, eine tolle, längere Manga-Reihe geworden, aber es wurde ihm nicht vergönnt und so musste er die Geschichte des ersten Bandes in einem zweiten Band komplett quasi zu Ende bringen und ja, das ist eine schwere Aufgabe. Wir erinnern uns, ich hatte davon erzählt, es geht um Crash und Crash, also das Ganze spielt in der Zukunft. Crash möchte unbedingt ins Weltall reisen und dann wird die Erde angegriffen und zerstört und er kann gerade noch so mit seinem selbstgebastelten Raumschiff fliehen. Vorher bekommt er von so einem alten Mann noch irgendwelche Kapseln. Er landet auf dem Mars und wird dort von irgendwelchen bösen Aliens gefangen genommen. Und es gibt eine Subkultur, sag ich mal, jetzt auf dem Mars unter den Gefangenen. Die Prinzessin des Mars regiert das Ganze. Und die Leute, die Gefangenen, feiern Crash, weil sie denken, er ist ein Crewman und er wird er ist der Vorbote der Rettung quasi der Menschen, der Gefangenen auf dem Mars. Das ist aber nicht so, weil die Erde natürlich zerstört ist. So, jetzt im zweiten Band findet einer heraus oder hat die Vermutung, dass Crash gar nicht gekommen ist, um sie zu retten und fordert ihn zum Kampf raus. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die beiden freunden sich sogar dabei an. Und zusammen mit der Marsprinzessin wird eröffnet, dass die drei Auserwählte sind. Es gibt so eine Prophezeiung, die wird ihnen von irgendeinem alten Magier da gezeigt. Und dann kommt ja der Zerstörer der Erde doch noch auf dem Mars, obwohl er Crash 3 Jahre Zeit gegeben hatte, um die Erde wieder aufzubauen. Und dann gibt es irgendwelche Enthüllungen und weitere Kämpfe. Alles so ein bisschen, finde ich, im Stil von vielleicht One Piece und Dragon Ball. Also es hat mich so ein bisschen erinnert wie eine Science-Fiction-Version von Dragon Ball. Deswegen finde ich es echt gut. So, es ist witzig und es gibt Action, aber eben alles gequetscht in einen einzigen Band. Die Auflösung ist dann total blöd, weil die ist so wirklich dahingerotzt auf 2 Seiten und bietet auch kein befriedigendes Ende, weil es so ein bisschen offen ist. Und das ist leider so schade. Das hätte so viel Potenzial gehabt. Ich weiß nicht, warum der Manga nicht so erfolgreich war, dass der Robert Laps mehrere Bände bekommen hat. Oder ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich kann es mir nur denken, aber ich weiß es nicht, welche Beweggründe es damals gab, das nicht fortzuführen. So, jetzt habe ich über 30 Minuten gesprochen. Ich möchte jetzt noch ganz schnell die Frage der Woche beantworten. Ich habe meine Follower auf Instagram, dort findet man mich unter Buecha Podcast, gefragt, bist du als Kind gerne in die Bücherei gegangen? Ich wollte wissen, ob es bei den Followern, bei den Lesern, das sind ja meistens Leser, die ich als Follower habe, ob das so wie bei mir ist, dass man viel Zeit in der Bücherei verbracht hat. Ich bekam auch eine Nachricht von wegen, warum damals, also heute immer noch sozusagen, das ist natürlich auch möglich, aber ich meinte so eher in die Richtung, man hat sich als Kind in die Bücherei gesetzt, dort geschmökert, vielleicht auch mit Freunden Spiele dort gespielt und so richtig Zeit verbracht und sich dann Stapel Bücher mit nach Hause genommen, die man dann in den nächsten 2 Wochen oder 4 Wochen gelesen hat. Und ja, 91% haben mit Ja geantwortet und erwarteterweise, nicht unerwarteterweise. 9% haben tatsächlich mit Nein geantwortet. Es gibt viele, die in der Kindheit nicht gelesen haben. Und das werden vielleicht diese 9% sein, die dann erst als Erwachsene angefangen haben zu lesen. Das ist natürlich möglich. Oder sie haben halt ihre Bücher kaufen können. Ich hatte die finanziellen Mittel nicht. Das Taschengeld hat nicht gereicht sozusagen. Deswegen war ich oft in der Bücherei. Ja, 91% haben ja gestimmt. Und das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ich habe 35 Minuten gequatscht. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye und tschüss.